Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute darf ich wieder als Co-Host begrüßen den lieben Gerd Stegmaier. Deswegen hallo Gerd.
Hi Luca.
Du warst ja letztes Mal, als wir aufgenommen haben, bei XPeng und deswegen trifft es, glaube ich, ganz gut, weil wir wollen heute nochmal so einen Blick in China und vor allem auch in den Ausblick von China geben. In der letzten Folge haben wir damals ja über das Verkaufsverbot von Polestar in den USA gesprochen und wollen in dieser Folge ein bisschen daran anknüpfen und klären, wie funktioniert das eigentlich, wenn man in China ein Auto bauen will und das dann beispielsweise in Europa verkaufen. Dazu haben wir Daniel Kirchert eingeladen. Er ist einer der Köpfe hinter dem damaligen BMW-i-Projekt. Und er ist China-Experte, einer der ehemaligen CEOs von Byton und heute versucht er mit Flint von München aus die Logistikbranche mit leichten, elektrifizierten oder elektrischen und autonomen Nutzfahrzeugen aufzumischen. Er ist heute schon zum zweiten Mal im Move-Podcast. Das letzte Mal haben wir über den chinesischen Automarkt gesprochen, für den er damals ein Blutbad unter den chinesischen Automarken prognostiziert hat und ob sich das bewahrheitet hat und vor allem auch, ob uns so ein Blutbad womöglich heute für Europa droht, das wollen wir heute mit ihm klären. Deswegen, Daniel, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo zusammen. Freue mich sehr, heute wieder dabei sein zu dürfen.
Die letzte Folge mit dir, die ist ja im Rahmen der IAA in München. Das war, glaube ich, die erste IAA in München. Also vor drei Jahren entstanden. Und wahrscheinlich hat nicht jeder diese Folge gehört. Wir werden die auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Aber vielleicht kannst du dich selber noch mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was hast du denn so gemacht in der Zeit auch dazwischen, zwischen den Folgen, die wir hier aufnehmen? Und auch sonst, was ist dein Hintergrund? Was müssen wir uns von dir merken?
Ja, Daniel Kirchert. Ich komme hier aus München und ich habe kann man schon sagen, von Kindheit an eine China-Faszination gehabt. Ich habe zwar hier in München Mathematik studiert, aber auch schon sehr früh angefangen, Chinesisch zu lernen, war bereits Mitte der 90er auch drüben zum Studium in China, habe da auch meine Frau kennengelernt. Und also wir haben also auch zu Hause sozusagen ein deutsch-chinesisches Joint Venture. Habe dann bei BMW viele Jahre gearbeitet, bin auch früh mit BMW nach China rübergegangen zum Aufbau des Joint Ventures mit Brilliance Anfang der 2000er. Da ist der Markt ja wirklich explodiert und habe da dann Vertrieb geleitet viele Jahre. Bin dann nach meiner Zeit von BMW zu Nissan gegangen, habe da die Luxusmarke Infiniti geleitet, auch ein Joint Venture in China gegründet mit lokaler Produktion und habe dann eben mit ehemaligen BMW-Mitstreitern aus dem i-Projekt Byton mitgegründet 2016, später dann auch geleitet. Das war natürlich ein sehr spannendes Projekt, leider mit keinem guten Ende. Wir sind dann an Covid gescheitert im Jahr 2020. Viele Learnings mitgenommen aus dieser Startup-Story. Gab natürlich auch positive Dinge. Also ich glaube, die strategische Richtung, das Produkt, die Marke waren gut. Aber das Ganze war sehr asset-heavy und ist dann eben leider in der Corona-Phase gescheitert. Ich bin dann nach 20 Jahren in China vor 4 Jahren wieder hier nach München, in meine alte Heimat, zurückgekommen und beschäftige mich natürlich weiter mit dem Thema Elektro, mit dem ich ja schon sozusagen verfallen bin seit über 15 Jahren und habe dann vor 2-3 Jahren angefangen mit dem neuen Thema von Flint, wo es um autonome Logistik geht.
Wir hatten es vorher gerade schon mal kurz angesprochen. Wie kam es zu dem Wechsel von den PKWs zu den Nutzfahrzeugen, Transportern?
Ja, mir ist eben aufgefallen, wie es wieder zurückging hier nach Europa. Aus China kommen natürlich, dass das ganze Thema Elektromobilität noch ein bisschen zurücklag vor 3-4 Jahren, aber insbesondere im Bereich Nutzfahrzeuge. Ja, also man hat ja schon gesehen, dass gerade jetzt im Premium-Segment da schon ganz viele Stromer unterwegs waren, auch vor ein paar Jahren. Aber im Nutzfahrzeugbereich, was ja ganz stark auch aus einer Kostensicht getrieben ist, da war einfach ein Defizit. Und dann habe ich hier angefangen, mich mit vielen so mal Nutzern solcher Fahrzeuge auch mal zu unterhalten. Also wir reden jetzt so von klassischen Vans mit vielen Handwerkern, mit Logistikern, aber auch, ich sag mal, Wohnmobilherstellern. Wir haben mal verstanden, was die eigentlich brauchen und ob die elektrifizieren wollen und was der Treiber ist. Und da kam dann raus, da gibt es eigentlich ein Riesenpotenzial für eine super Lösung, für eine super effiziente elektrische Lösung, die aber eben nicht nur emissionsfrei ist, sondern auch die Kosten im Vergleich zu einem Diesel oder Benziner nach unten bringt. Ja? Und dann haben wir gesagt, lass uns eine eigene Marke gründen, ja, um dieses Thema leichte Nutzfahrzeuge. Und dann wurde Flint geboren. Und wir haben aber gesagt, auch kommend von diesen vielen Learnings von Byton. Ja, also ich weiß nicht, wer sich vielleicht erinnert, Byton war das Fahrzeug mit diesem riesigen Bildschirm und sehr asset-heavy. Also wir hatten fast 2000 Mitarbeiter, komplett das Fahrzeug selber entwickelt, eine eigene Fabrik gebaut in China, fast 1 Milliarde an Equity geraced. Und sagen wir mal, das ist heute halt auch nicht mehr nötig. Und deswegen haben wir bei Flint gesagt, der Ansatz muss Asset-Light sein. Ja, wir nutzen einfach bestehende Plattformtechnologie. Wir designen zwar das Fahrzeug selber, aber wir nutzen bestehende Technologie aus China. Und wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wo es nicht nötig ist, sondern fokussieren uns dann wirklich auf die differenzierenden Themen, ein gutes Produkt zu definieren, uns dann auch in den Markt zu bringen. Ne? So sind wir gestartet vor 2-3 Jahren und das Projekt hat dann allerdings im letzten Jahr nochmal eine starke Kehrtwende genommen. Und das kam daher, dass wir beobachtet haben, und da ist China ist so ein bisschen ein Trendsetter in vielen Bereichen, dass die, sagen wir mal, momentan bei einigen Themen einfach 2-3 Jahre vor US oder vor Europa laufen. Und da ist uns eben aufgefallen, dass das Thema autonome Logistik total abhebt in China. Und das ist jetzt mal, sagen wir mal, auch im Gegensatz zu sehen zum Robotaxi, was ja im Moment auch abzuheben scheint. Aber bei der autonomen Logistik sehen wir halt, dass das viel einfacher in der Umsetzung ist, ne? Weil es halt viele Use Cases gibt, wo in der Logistik erstmal in geschlossenen Gebieten gefahren wird, von Warehouse zu Warehouse oder von Hub zu Hub. Da hat sich in China schon ein eigenes Ökosystem entwickelt, dass also in ganz vielen Städten es bestimmte Teile der Straßen gibt, die vorgesehen sind für so autonome Lieferfahrzeuge. Und wir haben bereits die zwei führenden Player da im Markt, also der kennt man hier gar nicht, aber sind in China wirklich, sagen wir mal, bekannte Unternehmen, die einen heißen Celos, die haben über 25.000 autonome Delivery-Fahrzeuge im Einsatz in China. Player Nummer zwei heißt Neolix, über 17.000 Fahrzeuge. Die haben, glaube ich, schon über 150 Millionen autonome Kilometer abgefahren. Und damit wird bereits Geld verdient, ne, in der autonomen Logistik in China. Das heißt, die Technologie ist weiter. Und beim Robotaxi ist es halt kompliziert, weil man wirklich, sagen wir mal, in jeder Situation von A nach B irgendwie kommen muss. Und in der Logistik kann man eben, sagen wir mal, schrittweise nach vorne kommen. Und was halt in der Logistik dazukommt, ist, dass halt 70-80% der Kosten sind der Fahrer. Und es gibt einen Wahnsinnsfahrermangel, vor allem auch in Europa und Nordamerika. Also mit so einer Lösung kann man, ist nicht nur einfacher umsetzbar, sondern man kann auch direkt Geld verdienen. Ja? Und wir haben, wie wir mit Flint angefangen haben, haben wir uns einen Partner ausgesucht in China. Das ist ein Tochterunternehmen der GAC-Gruppe, also Guangzhou Automotive. Das zum Background, das ist der, ist auch einer, kann man sagen, der Top-10-Player in China. Das ist der Joint Venture.
Der größte, glaube ich, oder?
Irgendso ja, was. Genau. Also, sie waren so um die 2 Millionen Fahrzeuge und langer Joint Venture Partner auch von Toyota und von Honda. Mhm. Und die haben eben vor ein paar Jahren auch so ein kleines Spin-off gegründet, was sich mit dem Thema autonome Logistik beschäftigt und haben dazu eine eigene Plattform entwickelt. Und diese Plattform hat einen sehr hohen Carryover von der Pkw-Sparte, also die Batterien, der Antriebsstrang ist im Prinzip schon industrialisiert in hohen Stückzahlen, daher auch sehr effizient. Und wir haben mit denen eine Kooperation geschlossen, dass wir gesagt haben, also ihr macht das in China, wir lizenzieren diese Plattform für Europa und diese Plattform ist, sagen wir mal, wirklich für Autonomie gebaut. Also das ist eine Steer-by-Wire-Plattform, wo bereits auch die Computing-Module und so weiter vorgesehen sind. Wir lizenzieren uns diese Plattform und für Europa und für Nordamerika nutzen wir diese IP mit Flint darauf, unser eigenes autonomes Fahrzeug in den Markt zu bringen. Ne? Und damit haben wir natürlich einen riesen Vorteil, dass wir die Hardware nicht selbst entwickeln müssen und darauf aufsetzen können. Ne? Das ist ein bisschen die Logik. Was wir natürlich selber machen müssen, ist der Software-Teil, den Software-Stack zu entwickeln. Mhm. Und ich muss dazu sagen, also wir sind mit Flint jetzt noch in der frühen Phase. Also wir sind noch nicht in der Nähe der Markteinführung. Wir sind auch noch in der Finanzierung. Also wir machen gerade eine Seed-Runde. Also viele Themen sind noch nicht spruchreif. Aber unser Ziel ist es, unseren eigenen autonomen Logistik-Stack und unser autonomes Operating System zu entwickeln mit der Hardware, die wir aus China sourcen. Ne? Und daher können wir das relativ asset-light machen. Und wir setzen eben auf vielen, sagen wir mal, Erfahrungen auf, die es bereits aus dem chinesischen Markt gibt, machen das aber ganz klar europäisch hier aus München mit einem Team, was sich auf diese Themen fokussiert und starten eben auch, dass unser Ziel dann mit Anwendungsfällen, die noch nicht gleich auf der öffentlichen Straße sind, sondern erstmal auch in geschlossenen Bereichen. Ne? Das kann man sich so vorstellen, Logistikparke, Verladestationen, Häfen und so weiter, wo man auch regulatorisch das Ganze recht einfach umsetzen kann, auch diese Use Cases schnell umsetzen kann. Aber dann im zweiten und dritten Schritt ist es natürlich auch unser Ziel, auf die Straße zu gehen. Mhm. Und da kann man sich also auch viele Themen vorstellen, die einfach relativ einfach zu lösen sind, weil viele Logistiker fahren stur einen Weg von A nach B ab. Und das ist natürlich viel einfacher zu lösen als das autonome Taxi, was in der Innenstadt fährt und mit allen Situationen zurechtkommen muss. Ne? Also aber das ist die Vision dahinter.
Aber daran anknüpfend, wieso muss man das nochmal neu erfinden? In meiner Wahrnehmung ist gerade diese, vor allem diese, in Anführungszeichen, Werkslogistik. Ich habe irgendwann mal ein Praktikum bei Audi gemacht und da haben wir in der Presseabteilung geschrieben, dass die Werkslogistik jetzt schon mit irgendwelchen, nur intern in der Fabrikhalle, aber da fuhren die schon irgendwie um Menschen drumherum und konnten das alles. Und das war, ich bin jetzt ja auch schon 2-3 Tage älter als damals, schon vor weit über 10 Jahren. Ich habe, meine mich zu erinnern, dass letztes Jahr das schwedische Startup Einride zum Beispiel einen grenzüberschreitenden eine Logistikfahrt von Schweden nach Norwegen, wenn ich mich richtig erinnere, gemacht habe. Mhm. Die machen da auch schon seit, boah, wann war ich? Da war ich auch mal zu Gast und konnte mir das anschauen. Sind da auch schon seit 10 Jahren dran. Gefühlt diese begrenzten Dinger, die sind doch schon da. Und wir alle kennen, glaube ich, auch diese YouTube-Videos, wo irgendwelche autonomen Delivery-Sachen, sei es von Amazon in den USA oder auch in China, mitunter lustige Dinge machen, die nicht immer so ganz verkehrsregelkonform sind. Und irgendwo reinfahren oder sich gegenseitig ausbremsen oder solche Sachen. Muss man da wirklich noch so viel machen oder ist das nicht eigentlich schon durch? Und wieso ist es dann vor allem auch noch nicht da?
Ja, also das ist in der Tat so, wie du sagst, dass es gerade auch in Deutschland, sagen wir mal, die im Bereich Automatisierung von Werkslogistik schon sehr früh interessante Lösungen gab, ja, auch teilweise Schienen geführt und so weiter. Und es ist ähnlich wie mit der Robotik, ja, mit humanoiden Robotern, ne? Also wenn man sich den deutschen Mittelstand anschaut, die waren jahrelang in der Automatisierungstechnologie eigentlich führend. Leider hat man den Schritt zu humanoiden Robotik dann nicht in letzter Konsequenz mitgegangen. Also womit bei Flint, das muss ich vielleicht nochmal sagen, in Abgrenzung jetzt zum Beispiel zur Einriede, die sehr erfolgreich unterwegs sind, die fokussieren sich ja auf große LKWs. Also wir fokussieren uns wirklich auf leichte Nutzfahrzeuge, also auf das Segment zwischen dem PKW und dem Laster sozusagen. Also
auch, Sprintergröße.
Genau, wo man auch mit den 3,5 Tonnen noch mit hinkommt. Und in dem Bereich ist wirklich ein Riesenloch auch im Moment, dass es gute Hardware gibt, die autonom fahren kann überhaupt, ja, und also überhaupt diese Voraussetzungen erfüllt, ein Steer-by-Wire fahren zu können, hocheffizient fahren zu können. Und momentan, also wenn man zum Beispiel sich den Markt von Vans anschaut, in Europa von elektrischen Vans, da muss man nach wie vor immer noch, sagen wir mal, 30-40% Aufpreis zahlen für ein Elektro-Van. Es kommt noch dazu. Also da muss man schon Idealist sein oder das nur aus ESG-Mandatsgründen machen, dass man sozusagen umweltfreundlich sein will. Mhm. Aber das ist noch kein richtiger Kostenbringer. So, und das lebt in der Kombination, dass wir eben eine sehr effiziente, bereits skalierte Plattform mit Hardware aus China holen, wo, sagen wir mal, die Batterie und der Antrieb, den müssen wir als Startup nicht neu entwickeln. Der ist bereits über mehrere hunderttausend Stückzahlen industrialisiert. Das heißt, wir können unser Fahrzeug schon in der Basisversion günstiger anbieten als einen vergleichbaren Diesel. Und für den Kunden zählen natürlich diese TCO, ja, die Total Cost of Ownership. Hm. Und dazu kommt dann als Schritt 2, kommt dann, dass wir eben mit einem autonomen Stack aufsetzen. Und es ist in der Tat schon so, dass es Teillösungen gibt für bestimmte Use Cases, also zum Beispiel, was Einriede macht in einigen Bereichen. Aber da gibt es auch noch ganz viele Use Cases, die noch nicht gelöst sind. Also zum Beispiel aus meiner Sicht das Thema Hafenlogistik, Container abladen, umladen, auch viele, sagen wir mal, Anhänger umladen bei großen Logistikern in geschlossenen Bereichen. Da gibt es zwar ein paar Use Case, aber das ist bei weitem noch nicht skaliert. So, und da wollen wir eben rein. Und es ist so, wie du sagst, also das ist nicht so hochkomplex vom autonomen Stack sowas zu bauen. Und man kann ja heutzutage auch bereits auf bestehenden Modellen aufsetzen, die Open Source sind. Deswegen glauben wir auch, dass wir da hoffentlich im nächsten Jahr auch schon mit einem Piloten unterwegs sein können. Aber das Ganze steht und fällt halt in der Kombination von guter Hardware und guter Software und, sagen wir mal, guten Kosten dann für den Kunden. Ja, deswegen auch unser Ansatz, dass wir jetzt nicht nur Software machen, wie viele andere Player das machen, die, sagen wir mal, irgendeine Hardware sich besorgen, da Sensoren draufschrauben, sondern versuchen, eine integrierte Lösung zu haben, die effizient ist und halt auch im Fokus leichte Nutzfahrzeuge. Und ultimativ ist natürlich in dem Segment dann, sagen wir mal, die Last Mile interessant, aber da sind wir sicherlich noch ein paar Jahre weg, ja? Also bevor wir wirklich eine Autonomisierung der Last Mile Delivery sehen, aber da ist natürlich auch ein großes Volumen.
Kurze Frage, weil du gesagt hast, jetzt Hardware kommt quasi dann auch für die Elektronik aus China. Siehst du perspektivisch da nicht ein gewisses Problem, dass es auch so wie jetzt schon in den USA mal zu so einer Abgrenzungsthematik aus Sicherheitsgründen kommen könnte, dass man irgendwann sagt, in Europa, also chinesische Elektronik hier nicht mehr, vor allem wenn es irgendwo in Richtung Infrastruktur geht. Wie würdet ihr das dann lösen können?
Ja, also ich glaube, wir sind, obwohl wir jetzt noch ein kleines Startup sind in der frühen Phase, aber ich glaube, wir sind ein ganz gutes Modell dafür, wie so eine sinnvolle Kooperation, ne, zwischen China und Europa aussehen könnte in Zukunft. Ja. Und vielleicht reden wir nachher noch ein bisschen über die Geopolitik. Also erstens mal, wir haben die IP an unserem Fahrzeug. Ja. Also wir sind kein Distributor von dem chinesischen Auto. Wir haben die Plattform IP und auch die IP für das Gesamtfahrzeug akquiriert und entwickeln die selber weiter. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, auch für den autonomen Stack, den entwickeln wir selber. Na, das ist unser eigener, das ist keine chinesische. Und was man natürlich als europäischer Anbieter machen muss, ist alles, was Software- und sicherheitsrelevant ist, lokal zu hosten, lokal zu fahren und so weiter. Das machen wir natürlich sowieso. Ja, und als Flint, wir werden also ausschließlich uns auf den europäischen und gegebenenfalls auch auf den nordamerikanischen Markt fokussieren und werden natürlich komplett lokal präsent sein. Ja, also das ist ein absolutes Must. Und ich glaube, dass in dem Bereich, sagen wir, die Hürden eher noch weiter nach oben gehen werden, ja, als nach unten. Ja, und das Dritte ist, dass wir natürlich sensitive Hardware, also zum Beispiel die Computing-Chips oder die LiDARs oder die Kameras, dass wir auch diese Komponenten, da reden wir nicht über einen Großteil des Fahrzeugs, aber da reden wir über ein paar kleine Hightech-Komponenten, dass wir die gegebenenfalls auch außerhalb Chinas sourcen werden, ja, einfach um da Bedenken entgegenzuwirken und Probleme zu vermeiden. Aber das muss ich auch sagen, also wir nutzen natürlich auf jeden Fall die Supply Chain in China und sourcen unsere Teile da, weil diesen Vorteil, den wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren, also Europa und auch Nordamerika aus meiner Sicht nicht wettmachen können. Sollten wir erfolgreich sein, macht es natürlich Sinn, dann auch in Europa schrittweise zu lokalisieren und auch mehr Wertschöpfung in Europa zu machen, auch Teile zu sourcen, das ist klar. Aber gerade bei der Batterie, die ja die werthaltigste Komponente ist, hat natürlich China im Moment noch einen massiven Kostenvorteil.
Aber es geht ja bei den Themen, die Gerd angesprochen hat, ja gar nicht um die, ob man China selbstständig quasi ausstechen kann, im Sinne, dass man es billiger machen, besser oder irgendwas, sondern es geht ja um eine politische Komponente, dass man sagt, mag sein, aber die Politik sagt, wir wollen nicht, dass wir chinesische Produkte, Komponenten etc. einführen, um unsere Regionen nicht zu schwächen, wirtschaftlich und strategisch.
Ja.
Fand ich auch schön, ich habe jetzt einen YouTube-Kommentar bei uns hier auf dem Podcast, an der Stelle auch, kommentiert gerne, wenn ihr Meinungen oder Ideen und Wünsche habt. Hieß es ja, China sieht halt die Wirtschaft als militärisches Mittel, als Kriegsmittel in Anführungszeichen, um sich auch rauszusenden und eben nicht nur, keine Ahnung, F-35-Jets oder sowas als Attackier-Variante. Und wie kommt man denn da raus dann? Weil du sagst, China wird da vorangehen, ja, dann ist dann wieder das Subventionsthema ein Punkt. Aber wie schützt man sich denn vor diesen politischen Umwürfen oder ihr euch?
Ja, also im Endeffekt, was wir machen, ja, ist jetzt natürlich ein gewagter Vergleich, ja, aber was wir machen in unserem Businessmodell ist nicht so anders, als was Apple mit einem iPhone macht. Ja, also die IP gehört uns, das Fahrzeug ist von uns designed, wir entwickeln die Software selber, auch in Europa, aber wir sourcen die Hardware-Komponenten aus China. So, also das will ich schon nochmal sagen, also das ist wirklich so, wir nutzen einen Vorsprung, den China hat in der Supply Chain und auch zum Beispiel bei dieser Plattform, da glauben wir nicht, dass wir das selbst nochmal neu erfinden müssen, das wäre auch eine Verschwendung, aber die Dinge, die wirklich wertschöpfen und differenzieren sind, machen wir selber mit Flint. Aber um mal einen Schritt zurückzunehmen, also ich würde gerne, weil du das ansprichst, ich finde das super wichtig, dass Europa eine eigene super starke Industriepolitik macht, weil Europa ist im Sandwich. Ja, also zwischen US und China im Moment, ja, die werden gesqueezed, wir werden gesqueezed, ja. Also auf der einen Seite sind wir sicherheitspolitisch nach wie vor noch total abhängig von den USA. Auf der anderen Seite hat China uns, ja, vor 30, 40 Jahren hat China, waren die im Niemandsland, hat unglaublich viel gelernt von Europa und hat uns jetzt in Kernbereichen halt überholt. So, und was machen wir jetzt, ja, also um wieder wettbewerbsfähig zu sein? Und ich glaube, eine gute Industriepolitik, also vielleicht schauen wir mal auf die chinesische Industriepolitik, ja. Jetzt mal erst, sagen wir mal, die politische Komponente zur Seite, mal die reine Industriepolitik. Also im Jahr, schon vor 2010 hat China auf dieses Thema neue New Energy Vehicles gesetzt, Elektroautos. Da hat hier noch keiner im Traum dran gedacht. Da war Tesla Model S noch gar nicht auf der Straße. Ja, also im Fünfjahresplan im Jahr 2011 stand das bereits als nationales Entwicklungsziel in der Politik. So. Und das war dann für die letzten 3-5-Jahrespläne immer eins der Top-Themen. Und wenn man ehrlich ist, es hat über 10 Jahre gedauert, bis da was bei rausgekommen ist. Ja, also, weil am Anfang war erstmal gar nichts, dann haben sich die Batterieunternehmen langsam entwickelt, die Supply Chain und so weiter. Aber den richtigen Knall, ja, dass wir sagen, die chinesischen E-Autos erobern die Welt, hat es eigentlich erst in den letzten 2-3 Jahren gegeben. Ja? Und das geht ja jetzt durch die Decke. Ja, also jetzt im Juni hat China 1 Million Autos exportiert. Ja, also das ist irre. Ja, also von der Größenordnung. Jetzt gibt's gerade im Jahr 2026 gibt's den 15. Fünfjahresplan von China, der bis 2030 läuft. Ja? Und das ist ganz spannend. Da taucht das Thema Elektroauto gar nicht mehr drin auf. Es wurde da gelöscht, mehr oder weniger, ja. Und warum? Weil man glaubt, dass man mit dem Thema eigentlich schon die Leadership erreicht hat. Ne? Es gibt keine Notwendigkeit von der industriepolitischen Seite, das mehr zu unterstützen. Aber was jetzt da drin steht, sind die ganzen benachbarten Themen, nämlich Batterie, Energiespeicher, physische AI, Robotik, etc. Ja, also wo wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden können. Und das sind also natürlich massive Zukunftsthemen. Und das ist und da steckt eine Gesamtstrategie dahinter. Ja, also wo die Wirtschaft hingeht, welche Bereiche entwickelt werden sollen. Ja. Und wenn wir mal die politische Komponente außer Acht lassen, glaube ich, dass sowas in Europa auch so ein Battleplan, ja, wo sind die Bereiche, wo wir unabhängig uns entwickeln müssen, fehlt noch. Da gibt es zwar jetzt, finde ich, sehr gute Initiativen, ja, aber dass wir das gesamthaft anschieben, weil die Themen hängen ja zusammen. das Batteriethema, das humanoide Robotikthema, die fliegenden Drohnen, das hängt von der Industrialisierung, von der Batterie, die das vereint, von der KI, die dahinter steht, hängen diese Themen massiv zusammen, ne? Und ich glaube, da müssen wir uns einfach überlegen, wie wir uns aufstellen. Es ist leider de facto so, dass wir da nicht nur beim E-Auto, sondern auch bei einigen anderen Themen etwas im Rückstand sind. Und ich glaube halt, statt sich abzuschotten, ist es besser, einen smarten Ansatz zu finden, sagen wir mal, der Kooperation. Und ich sag mal, das Reverse Joint Venture zu finden, was China vor 40 Jahren gemacht hat mit den Ausländern. Da haben wir mal viel gelernt davon und dann irgendwann halt mal selber davongezogen. Müssen wir das jetzt umgekehrt machen, ja? Dass wir sagen, wo sind die Bereiche, wo es Vorteile gibt, anstelle, dass wir jetzt selber da das Rad neu erfinden, versuchen wir das zu nutzen, ja, aber wir müssen dann uns auch selber halt neu erfinden und ich glaube, das fehlt ein bisschen so der Spirit in der Automobilindustrie im Moment in Europa. Die sind alle ja nicht dumm, ja, haben erkannt, was da passiert und dass China jetzt eigentlich, sagen wir mal, die Welt aufrollt im Moment mit seinen E-Autos. Aber wir brauchen halt den Spirit zu sagen, jetzt müssen wir uns eigentlich neu erfinden. Ne? Also glaube ich. Das ist natürlich ein großes Thema. Aber ich glaube, es ist halt nicht damit getan, dass wir einfach sagen, wir fahren die Wand hoch und wir machen die Zölle. Weil die Zölle geben uns zwar ein bisschen Zeit, aber wenn wir da nicht die Zeit nutzen, um, sagen wir, den Vorsprung, den die haben, sagen wir mal, aufzuholen oder uns selber neu zu definieren oder innovativ zu sein, dann bringt uns das ja auch nichts von der Wettbewerbsfähigkeit. Ja?
Also du denkst im Endeffekt, diese Technologien, die liegen auf der Straße quasi, weil sie halt unter anderem, weil sie in China einfach hochgefahren werden. Das heißt, was ich manchmal nicht sehe, ist, wo der Bedarf in Europa ist. Jetzt zum Beispiel fliegende Taxis oder so. Das klingt ja für so einen normalen Europäer, der das zum ersten Mal sieht, wie gesagt, bei XPeng eben auch vorgeführt. Dann denkst du so, wofür? Ne? Also man kann sich das dann gar nicht vorstellen. Mit humanoiden Robotern klingt auch aus europäischer Perspektive so manchmal nach Science Fiction. Also man kennt es aus Filmen, aber wo ist der konkrete Anwendungszweck?
Ja, so ein bisschen unnötig und Spielerei halt.
Ja, so ja. Fühlt sich ein bisschen an. Das ist natürlich in China wahrscheinlich überhaupt nicht so. Aber in Europa scheint mir da manchmal die grundsätzliche Motivation, in solche Themen überhaupt reinzugehen, weil es den Anwendungszweck, den man sich hier gar nicht vorstellen kann. Und wie könnte denn das aussehen, dass wir da überhaupt ein Engagement entwickeln oder eine Industrie, die da kompetitiv ist zu der chinesischen?
Ja, also vor über 10 Jahren, wie wir Byton gegründet haben, ne, da waren wir so ein paar überzeugte Elektroauto-Geeks, damals noch in der absoluten Minderheit, ja, aber wir hatten diesen Spark schon. Wir waren damals überzeugt, ja, also dass die Zukunft halt damals electric, shared, autonomous, smart, connected ist, ja. Und damals wurden wir immer noch belächelt, ja. Und wenn man damals in, sagen wir mal, deutschen oder europäischen Vorstandsetagen der Automobilindustrie, hat man zwar gesagt, ja, das sind die Trends, aber da hat man eigentlich eher, ähnlich wie du das gerade sagtest, Gerd, mit der Robotik und den fliegenden eVTOLs, also das schon ein bisschen abgelächelt, ja, dass das nicht so relevant ist, ja. Das sage ich jetzt nur, weil ich wirklich glaube, also ich kann jetzt nicht sagen, ob in Europa fliegende Fahrzeuge jetzt zum Einsatz kommen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, ja. Aber das sind, glaube ich, schon Zukunftsindustrien, ja. Und weil wir jetzt gerade über diese chinesische Industriepolitik geredet haben, also in diesem 5-Jahres-Plan steht diese Entwicklung der Low-Altitude-Economy, das steht auch als Staatsziel damit drin, ja. Das heißt, in China durfte man bis vor kurzem, also außer Militär, durfte überhaupt keiner durch die Luft fliegen, ja, also mit Hubschraubern oder sowas. Und das ist jetzt ein riesiger, sagen wir mal, Drive dahinter, diese zusätzliche Komponente der Mobilität zu entwickeln. Ja, so. Und da gibt es wirklich sehr glaubhafte Konzepte, wie das in Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr, zum Public Transport in großen Regionen Sinn macht. Also ich sag mal zum Beispiel eine Flugroute vom Flughafen zur Innenstadt, ja, in Ergänzung zu anderen Methoden der Fortbewegung. Oder auch, wenn es nur darum geht, Helikopterverkehr zu substituieren mit einer freundlicheren, günstigeren Methode, ja, die erschwinglicher ist, ja. Und das ist hochinteressant. Warum ist das interessant aus einer Automobilperspektive? Weil die Logik, ja, eines solchen Industrialisierung eines solchen Produktes ähnlich ist wie in der Automobilindustrie. Also es ist eine ganz natürliche Ergänzung auch dran zu denken. Wir haben eine Batterie. Natürlich gibt's eigene Logiken im Antrieb und so weiter. Aber es steht eine ähnliche Industrialisierungslogik dahinter, ja, der das folgt. Ja. Und es ist sehr schade zu sehen, weil ich glaube, Deutschland war auch pioniermäßig dabei bei diesem Thema, Helium und Volocopter, weit voraus vom Denkweise. Leider sind beide, ja, haben nicht die Kurve gekriegt und ich glaube, Volocopter wurde dann von dem chinesischen Unternehmen aufgekauft.
Ja, von Diamond, die wiederum, also Diamond ist glaube ich österreichisch, aber die gehören wiederum irgendeiner chinesischen.
Genau.
Ich weiß nicht, welche.
Genau, so ist es. Und in China gibt's halt Yihang zum Beispiel als Führer, aber auch Xiaopeng und andere, die ganz massiv in dieses Thema reingehen. Und ich glaube, dass das, kann man sich, wie du es gerade sagtest, Gerd, in deutschen Automobilunternehmen völlig undenkbar, dass da jetzt einer sagt, wir bauen mal was Fliegendes. Aber ich glaube, man sollte das nicht so einfach abtun. Ja, also ich glaube, in 10, 15, 20 Jahren werden wir das als zusätzliche Komponente der privaten Mobilität sehen, gerade auch mit autonomer Technologie in festen Bereichen. Also ich bin bei einem österreichischen Startup als Gesellschafter beteiligt, die heißen FlyNow. Ist auch eine Drohne, die von A nach B Wege abfliegt, jetzt stark auch in Saudi-Arabien im Moment tätig ist. Also ich glaube, das ist ein Teil der Zukunft, ja, den wir nicht abtun sollten. Und der zweite Bereich, ja.
Ich wollte auch das nicht abtun quasi, weil ich nicht dran glaube. Ich würde ja sogar eher sagen, das ist halt die normative Kraft des Faktischen. Wenn es die Chinesen machen, dann wird's auch kommen, ne? Wie du gesagt hast, steht im Fünfjahresplan und auch wenn wir das jetzt noch nicht so erkennen, irgendwann wird's da halt in China einen Markt dafür geben und allein deswegen ist er dann da. Die Frage ist ja, wie du schon gesagt hast, wir hatten das in Europa auch. Wo hakt's da, dass wir diesen, sage ich mal, Science-Fiction-Träumen nicht so nachlaufen können, dass es auch was wird bei uns, weil wir hätten es ja genauso implementieren können und hochfahren können. Ist es wirklich genau dieser Unterschied, dass dann in China ein Fünfjahresplan gibt, wo das einfach drinsteht und damit läuft der Zug und bei uns passiert es halt nicht und das Zeug wird dann verkauft ins Ausland und implodiert irgendwie.
Ja, also ich glaube mal, es liegt nicht am Innovationspower. Ja, also wir haben nach wie vor in Europa super Leute, ja, Ingenieure in allen Bereichen, egal ob Graduates und so weiter. Also das Talent und der Wille, solche Sachen zu machen, ist aus meiner Sicht da. Ja, und es liegt aus meiner Sicht auch nicht nur an diesem Thema staatliche Subventionen. Ne? Also dass jetzt der Staat da einfach Milliarden reinballert und deswegen läuft das. Ja, klar wird das im Rahmen einer Industriepolitik unterstützt. Aber der Hauptfaktor ist, dass da ein strukturierter Plan da ist. Ja, und dann kann Unternehmertum funktionieren. Und auch in China, ja, denken alle, das ist durchgeplant vom Staat. Schaut euch mal an, was zum Beispiel mit Baidu und Xiaopeng und solchen Playern passiert ist. Ja, also Baidu hat es nicht geschafft. Andere Player wie Xpeng haben es geschafft. Aber das war ein wahnsinnig knallharter Wettbewerb, der immer noch läuft zwischen Unternehmen, die da im Wettbewerb waren, wovon nur die Besten überleben im Endeffekt. Ja, und ich sage, das ist schon, unterschätzt man manchmal ein bisschen, dass in China da auch die Marktkräfte am Werk sind, aber halt in einem Framework, ja, wo gesagt wird, okay, das ist Staatsziel, wir machen das, da gibt es gewisse Sicherheiten sozusagen, da gibt es dann auch ein Ökosystem, was dazu entsteht. Ja, also beim E-Auto war es halt die Batterie und die ganze Supply Chain dazu und die digitale Software-Defined Vehicle, beim Flying Volocopter halt, das ist dann halt auch Start- und Landeplätze gibt, dass es da eine digitale Infrastruktur gibt, dass geregelt ist, wie das funktioniert und so weiter. Also da gehört Industriepolitik dazu. So, und da im Gegensatz stehen dann so Unternehmen wie Volocopter und Lilium, die aus meiner Sicht auch eine vielversprechende Technologie hatten, wo es aber überhaupt keinerlei Bestreben oder Framework gab, sagen wir mal sowas in der strukturierten Form als wichtige Komponente der europäischen Industriepolitik zu sehen. Ne? Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass ich bin jetzt auch niemand, der, sagen wir mal, auf der politischen Ebene alles toll findet, was China macht. Aber ich meine, man muss anerkennen, dass diese Form der Industriepolitik auf bestimmte Themen zu fokussieren, die innovativ sind, dass das erfolgreich war. Und wie gesagt, das Thema E-Auto ist für China aus der politischen Sicht abgehakt. Jetzt kommt das Thema physische AI und dazu gehören Robotik, fliegende eVTOLs, auch das Bereich Energie und Batterien und so weiter. Das hängt alles damit zusammen. Und da passiert jetzt die nächste, sagen wir mal, Revolution in den nächsten 10, 15 Jahren. Und da hat aber aus meiner Sicht Europa noch eine große Chance, auch mit einem eigenen Anteil da mit dabei zu sein, ja, und nicht hinterher zu laufen. Ne?
Was mich dabei interessiert, Daniel, ist folgender Punkt. Du hast das jetzt beschrieben, dass da diese Pläne da sind und dass man dann auch auf diese Pläne fokussieren kann und dann als Industrie dahin gehen. Für mich steht die Frage, warum beispielsweise jetzt sowas wie diese Fluggefährte irgendwie so nach oben gesetzt werden. Weil vielleicht man merkt, dass diese Autoblase, die man da zugelassen hat, forciert hat, geschaffen hat, weil die langsam dann doch irgendwie implodiert. Wir haben crazy Überkapazitäten in China. Ich glaube, China könnte mit den Kapazitäten, die sie haben, mehr als die ganze Welt mit Autos versorgen. Rein technisch. Und dieses System kippt halt. Und dass man aber eher auf dem chinesischen industriepolitischen Zweig gesehen hat, hey, wie haben denn die Amis beispielsweise das damals gemacht mit diesem ganzen Sputnik-Thema, damals auch, Wirtschaft war ja nicht so prall, dann hat man die NASA irgendwie ins Zentrum gestellt und gesagt, drumherum bauen wir jetzt einfach eine Milliardenindustrie oder noch mehr und kurbeln damit die Wirtschaft an, bauen damit Technologie auf. Diese ganze Silicon Valley-Idee basiert ja ein Stück weit darauf. Und jetzt kann man im Nachgang fragen, warum musste jemand zum Mond fliegen? Für was? Ja. Gerd hat ja kürzlich mit Herbert Dies gesprochen, der auch sagte, Tesla würde es nicht geben, wenn es die Politik nicht gefordert hätte, dass man Elektroantriebe baut. Oder also die Gesetzgebung drumherum so gestrickt ist. Ja. Also ist es, was wir aber in Europa, glaube ich, häufig machen, ist, wir fragen halt, warum? Und ist die Frage, wie Gerd auch schon sagte, brauche ich diesen Weg geflogen oder reicht mir eine S-Bahn oder eine Tram oder keine Ahnung? Ja. Also brauche ich das? Während der Chinese sagt, wir haben ein Defizit in der Wirtschaft und deswegen hypen in Anführungszeichen wir jetzt etwas, damit wir weiter Geld verdienen und neue Innovationen schaffen. Ist das vielleicht auch dann der unterschiedliche Angang der Systeme oder auch des Wirtschaftens?
Ja, also ist auf jeden Fall gut, warum zu fragen. Ja? Das sehe ich auch so. Aber lass mich noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückzugehen, was du erwähnt hattest mit der Automobilindustrie und der Überkapazität. Ja, also das ist ja wirklich crazy, was da passiert. Ja? Sagen wir mal, das ist ein Nebeneffekt dessen gewesen, ne, dass man das gepusht hat und dass es dann zu diesem Wahnsinnswettbewerb gab mit Hunderten von Playern. Und vor 3 Jahren, wie wir zusammengesessen haben, damals, ich glaube, eine meiner Kernaussagen war, es gibt ein Blutbad, ja, hattest du ja auch schon gesagt, Gerd, ja, und es kommt zur Konsolidierung. Und auch genau das ist passiert. Ne? Also die Top 10 halten 85% jetzt im Markt. Ganz viele sind verschwunden. Und im ersten Halbjahr diesen Jahres haben überhaupt nur 3 Automobilunternehmen in China Geld verdient. Ja, also das ist ein absolute crazy. Ja, der Markt ist zurückgegangen. BYD ist -30-40%. So, und was jetzt passiert mit dem Exporten, ne, das ist eine Art von Überdruckventil, ja. Also das, was da sich jetzt nicht platzieren hat, das kommt raus. Ja, und wer in China in diesem absolut krassen Markt da bestehen kann, für den ist Europa dann eher, also ein Kinderspiel. Also das ist jetzt schon ein Nebeneffekt. So, und das ist nicht in der Form gewollt gewesen. Das ist auch ein Grund, warum das Thema Auto aus dem letzten 5-Jahres-Plan verschwunden ist in China. Man hat das erkannt. Man hat auch erkannt, dass dieser Preiswettbewerb nicht mehr gesund ist, ja, und versucht, das zu stoppen, ist aber natürlich sehr schwer, weil die Kapazitäten sind da und kriegt man natürlich nicht so einfach gelöst. Aber das ist eine massive Konsolidierung, die weiter stattfindet in dem Bereich, ja. So, und bei dem Thema Flugdrohnen, da könnten wir jetzt natürlich lange drüber reden, ob man das braucht oder nicht, ja. Das ist auch absolut legitim. Aber es, Also gibt zum Beispiel Helikopter, ja, die genutzt werden, ja, privat oder für andere Nutzungen und so weiter. Also wenn du jetzt mal rein in den Bereich denkst und sagst, du kannst das elektrifizieren und auch noch autonom machen, dann hättest du schon was geschafft. Ja. Ich persönlich bin auch nicht der Meinung, der meint, wir müssen jetzt Autos alle durch fliegende Drohnen ersetzen. Ja. Aber es gibt spannende, Alter, in städtischen Gebieten gibt es spannende Sachen. Ja. Also zum Beispiel das Unternehmen, das ich gut kenne, heißt FlyNow, die versuchen eine Drohne zu bauen, die für die Herstellkosten eines Premium-Autos von A nach B fliegen kann, ja, 30 Minuten. Ja. Also da kannst du dir vorstellen, dass du von Charles de Gaulle nach Innenstadt Paris in 10 Minuten fliegst für 20 Euro. Ja. Das ist technisch möglich, ja, und sowas wäre interessant, ja, also sowas umzusetzen, ja. Ob jetzt das, ob du damit, sagen wir mal, fundamental die Welt rettest, ist eine andere Frage, aber das ist eine interessante neue Komponente der 3D-Mobilität. Und, ich sag auch nicht, dass Europa jetzt unbedingt in diesen Bereich reingehen muss und das als Kernstrategie festlegen muss. Das war für mich jetzt einfach nur so ein Beispiel im Gegensatz zu Volocopter und Lilium, ja, die halt irgendwo da gestrandet sind, ja, und dann im Gegensatz zu China, wo sagt, hey, hier ist das Framework und die Roadmap und wir machen das jetzt und da gibt es dann ganz viele Unternehmen, die kommen, ne? Also humanoide Robotik ist ja ein anderer Bereich, ja. Also da sehen wir jetzt auch, gibt's ein super deutsches Startup da, Neura Robotics, die haben auch gerade eine Riesenrunde gemacht, glaube ich, ja. Da ist China natürlich jetzt auch schon ziemlich weit vorne, ja, mit den Humanoiden. Und das ist auch ein Thema, was halt von der Hardware-Seite ist es halt benachbart zur Automobilproduktion. Da gibt's viele ähnliche Komponenten. Und wenn man das Auto jetzt halt als die Zukunft sagt, das wird eine autonome Zukunft werden, ja, also physische AI, dann ist, sagen wir mal, so ein Roboter ist auch physische AI, also auch, sagen wir mal, von der KI, die dahinter steht, sowas umzusetzen, ist das ein benachbartes Gebiet, ja, wo es halt Sinn macht, reinzugehen. Gut, warum brauchen wir Humanoide, kann man sicherlich fragen, aber fast alle großen Automobilhersteller haben Piloten laufen, um Humanoide in der Produktion zum Einsatz zu bringen. Ist zwar aus meiner Sicht noch nicht wirklich effizient skaliert worden. China hat das aus dem Grund in diesen Fünfjahresplan reingenommen, weil die das Thema der Überalterung haben. Ja? Also die wollen im Wesentlichen Humanoide als Ziel Nummer eins für Altenpflege nutzen. Ja? Weil sie sagen, das kriegt man sonst gar nicht mehr gelöst. Ja? Und dann gibt's natürlich Logistik, also nicht nur die autonomen Fahrzeuge, die fahren, sondern auch Warehousing und solche Geschichten, die autonom gemacht werden. Da gibt's schon viele Anwendungsbereiche, ja, für humanoide Robotik. Und das ist auch so im Moment. Ich glaube, dass China da 84% globalen Market Share hat, ja, mit diesen ganzen Unternehmen Unitree oder Agibot, und das geht mit einer bahnbrechenden Geschwindigkeit im Moment, ne? Also in einem Jahr bei diesem Marathon, den die gelaufen sind, die Humanoiden, da sind noch alle umgefallen, und ein Jahr später, dieses Jahr, ist der Schnellste halt schneller als ein menschlicher Marathonläufer da durchgelaufen, ja, also das ist schon, glaube ich, was da kommt, übersteigt das, was wir uns alle noch vorstellen können, und ob das dann 5 Jahre dauert oder halt dann ein bisschen länger dauert, 10, 15 Jahre, ja, also sagen wir, diese Vision, dass es so Haushaltsroboter gibt, die einem helfen, alles zu machen, ich glaube, das kommt auf jeden Fall, und egal, ob man es vielleicht eher in der industriellen Fertigung dann sieht oder in der Altenpflege oder so, aber das kann Europa sich definitiv nicht leisten, in der Robotik, wo Deutschland eigentlich jahrelang Weltmarktführer waren, da jetzt außen vor zu bleiben. Ne? Und deswegen, weil du XPeng erwähnt hattest, Gerd, die definieren sich ja so ein bisschen nicht mehr als Autohersteller, sondern sozusagen als Hersteller der physischen AI, haben auch einen eigenen Humanoiden, haben eine eigenen fliegenden Drohne gebaut, haben einen eigenen Chip entwickelt für autonomes Fahren. Und sagen wir sind, sagen wir mal, der Umsetzer von physischer AI. Wir bauen die Hardware dafür, aber halt auch die Intelligenz dahinter. Und in der Intelligenz dahinter liegen halt unglaubliche Synergien. Ja, und ich finde das eine beeindruckende Vision. Ja, muss man jetzt nicht sagen, dass jeder andere das kopieren muss, aber ich glaube, die Reise geht dahin. Ja, und ich glaube, die europäischen Automobilhersteller, die hängen noch zu stark in der traditionellen Hardware des Autos, ja, und noch nicht so sehr in der Bindebrücke der physischen AI, egal ob man da eine Drohne oder einen Humanoiden baut, aber da müssen wir hinkommen, wenn wir da wettbewerbsfähig bleiben wollen.
Ja, im Zweifel, glaube ich, ist der Unterschied so ein bisschen, in Europa fragen wir manchmal warum und die Chinesen fragen eher warum nicht, ne? Und dann ziehen sie das Ding hoch und wir stehen staunend daneben, wenn man das jetzt bei den Autos anschaut, weil du es vorher angesprochen hast mit dem Überkapazitäten und im sich anbahnenden Blutbad, also in China, aber droht uns das jetzt in Europa aufgrund dieses wahnsinnigen Exportdrucks auch? Also der Moritz Schularik hat kürzlich gesagt, mindestens ein großer deutscher Autohersteller wird in den nächsten 10 Jahren zerschlagen oder ins Ausland verkauft. Also Wie sieht da deine Zukunftsperspektive aus? Haben wir da überhaupt noch eine Chance oder geht's den Bach runter?
Ja, also ich glaube, dass das der chinesische Automobilmarkt ist so ein bisschen das Fitnessstudio der Welt. Ja, also wer da bestehen kann, der ist auch im Rest der Welt noch wettbewerbsfähig. In dem Jahr sieht es nicht so gut aus für alle deutschen Hersteller und europäischen Hersteller. Also ich glaube, überall, der Absatz geht überall runter global um 5, 6, 7%. In China gehen alle deutschen Hersteller mit über 20% nach unten und alle Profite brechen uns weg. Und der globale Rückgang der deutschen Hersteller kommt fast ausschließlich wegen China. Ja, und gut, da haben natürlich viele deutsche Hersteller jahrelang gutes Geld verdient und es war auch bei weitem der größte Markt der Welt, aber jetzt ist halt der Anteil der deutschen Marken in China von 2020 25% auf 12% runter. Und die chinesischen Marken kommen nach oben. Und die 12%, die deutschen Hersteller noch haben in China, das sind fast ausschließlich Benziner. Ja, und China ist bei 54% Elektroautos inzwischen. Im Juni waren es, also ich glaube, ja, NEV, Entschuldigung, nicht Elektroautos, ja, sondern zusammen mit den Plug-ins. Ja. Also und im Juni waren es 65%. Und bei den Elektroautos ist der deutsche Anteil, ich glaube, unter 3% oder so. Ja, also da, so, und das ist der Trend. Wenn ich jetzt nach Europa gucke, ist ja spannend, was passiert. Also ich glaube, Europa ist der Anteil auf 20% hoch, der BEV-Anteil in diesem Jahr 5%, natürlich auch getrieben von Subventionen und auch vom Krieg, aber immerhin 5% nach oben. Und in Deutschland, ich glaube, von 20 auf 25%. Ja. Und im Juni hat der BEV das erste Mal den Benziner überholt in Deutschland. Hätte man sich auch noch nicht vorstellen können vor einiger Zeit. Also es geht schon in die Richtung. Und die chinesischen Marken, die haben sich zwar vergrößert, aber die Basis ist immer noch vergleichsweise gering, muss man natürlich ehrlich mal sagen. Ja. Und also ich glaube, in Europa sind wir bei 6% jetzt Anteil chinesischer Marken. Wenn man jetzt diese chinesisch unter chinesischer Ownership sozusagen noch mit reinrechnet, wie Volvo oder wie Smart oder so, dann sind es fast 10%, aber die rein chinesischen Marken 6% und haben sich aber verdoppelt. Ne? Also es geht schon deutlich nach oben. Tesla hat in Europa jetzt im ersten Halbjahr ist von BYD überholt worden. Und in Deutschland wächst BYD kräftig, hat MG überholt, auch XPeng ist aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Aber es gibt halt auch Negativbeispiele wie NIO zum Beispiel, die 15 Einheiten verkauft haben. Also das ist kein Self-Runner für chinesische Fahrzeuge. Und jetzt dieses Blutbad, ob das nach Europa schwappt. Ich meine, es gibt diese Zölle in Europa, diese 30% Strafzölle plus minus. Und es gibt jetzt diese Mindestpreisvereinbarung mit China, dass also Fahrzeuge sozusagen nicht gedumpt werden dürfen in Europa. Das hat erstaunlicherweise, und das habe ich auch ein bisschen falsch eingeschätzt vor 3 Jahren, dazu geführt, dass jetzt also alle Chinesen in Europa lokalisieren, also bei Magna in Graz, zum Beispiel GAC oder Xiaopeng, und BYD hat Werke in Ungarn, Chery in Spanien etc. Also wird ganz viel lokal produziert. Und das wird sicherlich auch noch weiter zunehmen. Ja, also ich glaube, wir werden jetzt keinen derartigen Preiskampf sehen in der Form. Was jetzt wirklich passiert ist in den letzten 1-2 Jahren, ist, dass es halt endlich jetzt auch mal erschwingliche Elektroautos gibt. Und die kommen halt zu einem Großteil aus China. Also wenn wir mal an den Leap Motor denken, da unten, der sofort über das Stellantis-Netz reingekommen ist. Und das hat halt total gefehlt früher, dass man halt mal unter 25.000 Euro ja, Budget, also Normalverbraucher, dass der sich auch ein Elektroauto zu einem vergleichbaren Preis leisten kann. Ja. Und da gibt's halt jetzt ein Angebot und dann sieht man auch wirklich, dass die Kurve nach oben geht. Und ich glaube, in dem Segment werden schon die Chinesen weiterhin stark unterwegs sein. Aber was sie halt unterschätzt haben, die meisten Chinesen, ist diese unglaubliche, sagen wir, Herausforderung in Europa, den Markt aufzubauen. Ja. Und das Thema Markenaufbau, ja, Markenbekanntheit, wer steht da dahinter? Ja, wer ist das überhaupt? Bei den 20 Playern, die da kommen, kann sich kein Mensch merken. Ja. Also, und dann das Thema Service. Also ich will ja nicht irgendwas kaufen, wo ich dann, wenn es mal ein Problem gibt, dann 3 Monate aufs Ersatzteil warten muss. Ersatzteilversorgung, dann das ganze Thema Flottengeschäft, Restwerte, Leasingraten und so weiter, Händlernetz ja vor Ort. Das hat man total unterschätzt und da kann man also selbst, wenn man ein tolles Produkt hat, ganz ordentlich auf die Nase fallen. Und ich glaube auch wie bei Ihnen in den ersten 2 Jahren.
Aber das ist wirklich ein Punkt, den ich nicht ganz verstehe. Du hast gerade eben gesagt, dass China das Fitnessstudio ist. Ich glaube, das Problem ist, oder meine Einschätzung ist, das war es halt lange nicht. Lange war es irgendwie mehr so ein Buffet. Und man hatte so eine All-You-Can-Eat-Karte.
Genau.
Und das ist halt jetzt mittlerweile irgendwie vorbei. Jetzt geguckt, wie viele Teller trägst du raus. Aber dass Europa das ganze Thema Marke irgendwie höher nimmt, auch das in Europa, es ja VW einer der wenigen Konzerne ist, die irgendwie mehr als 2-3 Marken unter sich vereinen und die auch irgendwie noch mit Cupra wirklich so Marketing-Marken bauen, die jetzt auch jetzt nicht aus einer Historie heraus eingekauft, Rolls-Royce, BMW oder sowas sind, sondern wirklich auf dem Reißbrett in irgendeiner PowerPoint entstanden sind und dann halt da waren. Dass das den Chinesen halt irgendwie nicht reinläuft, dass die das nicht verstehen, dass das ein Ding ist, obwohl ich immer den Eindruck habe, dass gerade China schon sehr historisch und auch irgendwie traditionell an vielen Stellen unterwegs ist, auch da großen Wert drauf legt, auf Heritage und sowas. Aber irgendwie, warum wird das nicht gesehen und wahrgenommen?
Also, man muss ja mal sagen, also China hat ja schon, bevor jetzt die ersten chinesischen Marken nach Europa gekommen sind, haben die ja schon angefangen, sagen wir mal, den Rest der Welt zu erobern, ja, mal mit Ausnahme USA, ja, also ich sag mal Afrika, Südostasien, genau, Südamerika und so weiter, mit günstigen Fahrzeugen, ja, aber US ist dicht, ja, aus geopolitischen Gründen, und Europa ist sowas wie der heilige Gral, ja, ist also der, sagen wir mal, der Markt, wo das Auto erfunden wurde, wovon China viele Jahre lang gelernt hat, da haben sich also viele nicht rangetraut, haben schon verstanden, dass das sicherlich nicht leicht ist, trotzdem haben dann, und da kann man halt nicht generell reden, weil jeder Hersteller ist anders. Ne? Also BYD ist anders als NIO, ist anders als Dongfeng und so weiter. Aber viele haben dann halt mit einer gewissen Arroganz sind da rangegangen und haben gesagt, jetzt gehen wir nach Europa, wir haben ein tolles Produkt, ja, und einen guten Preis, wird schon laufen. Ne? Und das läuft halt nicht. Ja. Und gerade in Europa, wo wir Kunden haben, die sich mit Autos gut auskennen und auch eine gewisse Markenloyalität haben, also da eine neue Marke aufzubauen, ist ganz schön schwierig. Und deswegen glaube ich halt, dass nur die erfolgreich sein werden in Europa von diesen 20 Marken. Also wird vielleicht eine Handvoll erfolgreich sein, die das wirklich gut und nachhaltig machen, ne? Und halt auch verstehen, dass sie da lokalisieren müssen, ein gutes Händlernetz brauchen, guten Service anbieten müssen, ihre Story rüberkriegen, ja, mit glaubwürdig gute Restwerte im Markt haben, ja, die nicht plötzlich abstürzen auf einen Schlag und so weiter. Also das ist schon nötig. Und zum Beispiel BYD ist auch ganz ordentlich auf die Nase geflogen am Anfang, ja, in den ersten 1-2 Jahren. Aber jetzt langsam scheint es, dass sie die Kurve gekriegt haben. Ja. Also das ist schon Lernprozess, denke ich. Und was ich aber gut finde, ehrlich gesagt, sind so ein bisschen diese neuen Kooperationen, die wir sehen. Also was zum Beispiel Volkswagen mit XPeng gemacht hat oder auch Stellantis mit Leapmotor. Das finde ich ganz cool. Ja, also das sind jetzt zwei Investments gewesen, aber da versucht man eigentlich komplementär Stärken zu nutzen. Ja, also zum Beispiel hat Stellantis gesagt, Leapmotor ist nicht schlecht. Ja, Stellantis in China selber ist ziemlich schlecht unterwegs. Ja, da sind sie beteiligt, haben dadurch Market Share in China. Und es ist ein ganz günstiges Auto in dem Preissegment, wo die selber gar nicht sind. Und auf der anderen Seite, Leapmotor kommt über Stellantis sofort nach Europa mit einem kompletten Händlernetz, sind bei allen Händlern präsent. Also ein klassisches Beispiel, wo man, sagen wir mal, was auch nicht schlecht für Europa ist, ja, oder für Stellantis in dem Fall, also ein Win-Win. Volkswagen Xiaopeng, das ist zwar nur ein kleines Investment, aber in China entwickelt Volkswagen gemeinsam mit XPeng eine neue Plattform und Modelle, die für den chinesischen Markt angedacht sind. Ne? Und die Stärke von XPeng ist natürlich diese In-Car Intelligence, dass die Software im Fahrzeug, ja, dass diese Digital Experience, wo die deutschen Marken nicht so gut unterwegs sind. Und das ist zwar noch nicht im Markt, aber das ist aus meiner Sicht vielversprechend. Und andersrum hat das natürlich auch XPeng geholfen, sagen wir mal, in der Wahrnehmung nach außen einen Schritt nach oben zu rücken. Das heißt, solche Dinge, das lässt sich jetzt sicherlich nicht einfach kopieren, aber ich glaube, man muss da ein bisschen offen bleiben. Das ist, was ich vorhin so sagte, ein bisschen Reverse-Joint-Venture-Denken. Wir müssen, glaube ich, schon anerkennen, dass wir in einigen Bereichen jetzt vielleicht nicht mehr ganz vorne sind oder dass wir überholt worden sind. Aber ja, halt nicht den Kopf ins Anstecken. Entweder wir finden uns selber oder wir finden smarte Formen, über Kooperationen jetzt vorne mit dabei zu bleiben und uns dann im nächsten Schritt vielleicht wieder abzusetzen. Ja, also deswegen solche Ansätze halte ich für gut. Aber man muss einfach schon, glaube ich, die Anerkennung haben, auch in der Führung der Unternehmen, ja, dass wir jetzt in der Krise sind, ja, also das ist sehr, sehr ernst und ich glaube, dass einige globale Top 10 OEMs in der Tat in den nächsten 5 Jahren verschwinden werden, ja, also hoffentlich kein deutscher Player, aber da führt kein Weg dran vorbei, ja, weil der Markt auf der Welt, das sind mal 80 Millionen Fahrzeuge, wir sind in einer Wahnsinnstransformation zur Elektromobilität, da kommen jetzt halt zwei, drei, vier, fünf chinesische neue Player mit rein und da wird der ein oder andere verdrängt werden und verschwinden, ja, und das läuft zwar über Kosten, aber läuft halt auch über Technologie und attraktive Produkte. Und deswegen ist es da halt 5 vor 12 oder schon 5 nach 12. Und wir müssen da Vollgas geben und uns transformieren, weil leider halt im Automotive wir so ein Zeitlag haben, ja, also mit der Entwicklung. Ja, also wenn wir heute was machen und irgendwas ändern, ich sag mal, neues Fahrzeug entwickeln oder anpassen, dann sehen wir die Effekte davon halt erst in 3 oder 5 Jahren im Markt. Ja. Das ist natürlich, bitter. Und ja, da wurde ja viel jetzt schon drüber geredet, über den China Speed. Diese 24 Monate, die es jetzt im Durchschnitt dauert, ein Auto in China zu entwickeln. Das ist zwar sicherlich auch bedingt, dass da die Leute halt einfach teilweise rund um die Uhr arbeiten. Aber es liegt auch einfach im Organisationsdesign, ja, dass sie halt in diesem Prozess versucht haben, das Thema neu zu erfinden. Und das ist, glaube ich, schon eins der vielen Beispiele, wo wir versuchen müssen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm.
Glaubst du, dass wir für den chinesischen Markt mit den europäischen Marken überhaupt noch eine Chance haben? Weil du auch gesagt hast, Fitnessstudio und so. Momentan sieht es ja so aus, als wären die Gewichte zu schwer für die Europäer und wir fliegen da einfach komplett raus aus dem Markt. Was natürlich dann auch wieder entsprechende Rückwirkungen hat. Du hast auch gesagt, Erlöse brechen da weg, hat man nicht mehr so viel zum Investieren. Also wie siehst du da die Chance überhaupt, dass wir da zum Teil noch bestehen können?
Also ich sag mal, für die deutschen Marken, also BMW, Audi, Mercedes, Porsche und Volkswagen etc., ist dieser Markt so groß und so wichtig, dass selbst bei dem Rückgang, ja, das immer noch ein wichtiger Markt ist. Ja, also ich würde es mal sagen, ich sehe jetzt nicht, dass da irgendjemand sich kurzfristig komplett verabschiedet. Ja, aber es ist einfach so, die Elektroquote geht weiter nach oben. Und wir sind leider nicht in der Lage, im Moment gute Elektroautos für den Markt anzubieten. Und das ist wirklich, also ich war ja im Markt, ich sag mal im Jahr 2010, ne? Damals habe ich noch für BMW gearbeitet. Damals war der Durchschnitts-BMW-Kunde 36 Jahre alt, okay? Wenn ich 100 BMW-Kunden damals gefragt hätte, könnt ihr euch vorstellen, ein chinesisches Auto zu kaufen? Da hätten die mich angeschaut, wie wenn ich vom anderen Stern komme, gedacht, ich bin verrückt. Da hätten 100 gesagt, nie im Leben. Okay? Nie im Leben. Ja? Absolut unvorstellbar. Ja? Das war wirklich nur low-end, billig, schlechte Qualität. Ja? So, und das jetzt 15 Jahre später, die gleiche Altersgruppe, ist, sagen wir, immer noch führend, ist relativ jung in China, kaufen 90-95% kaufen die chinesische Marke. Ja, so, und erstmal, das ist einfach, das ist so ein Wahnsinns-Shift, der da passiert ist, sagen wir, in der Gesellschaft. Ja, also dieses traditionelle Prestigedenken, deutsche Marke, Luxus, Show-off, hat sich total verschoben. Ja, und dieses, sagen wir, das Prestige ist nicht mehr so wichtig und es ist halt wichtig, sagen wir, eine coole digitale Marke zu haben. Das hat sich halt gemeinsam mit den EVs verschoben. Deswegen, Thema EV ist eigentlich schon abgehakt. Es geht eigentlich wirklich eher um das Thema Software, AI und das sind halt wirklich Smart Device und Wheels. Ja. Und so, und deswegen glaube ich, es ist verdammt schwer, da nochmal eine Trendwende hinzukriegen. Ich glaube nicht, dass der Markt Richtung 100% NEV gibt. Das wird sicherlich noch einen kleinen, sagen wir mal, Teil noch geben, der halt Verbrenner ist in dem Premium-Bereich. Da kann man sicherlich mit unterwegs sein. Aber ich glaube, wenn du in China gute EVs anbieten willst, musst du sie auch in China entwickeln für den chinesischen Markt. Ja? Also da führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Deswegen das mit dem Fitnesscenter. Ich glaube, wenn wir uns jetzt transformieren müssen, ja, müssen wir versuchen, einfach auch vor Ort damit in den Nahkampf zu gehen und zu lernen und versuchen, wertvolle Erfahrungen von dort auch zu übertragen. Ja? Also auf also unsere dieses, Global Operation. Ja.
Das Thema Reverse Joint Venture quasi, welche davon glaubst du sind vielversprechend in Europa? Weil wenn wir jetzt genau hinschauen, XPeng ist Partner von VW in China, aber gleichzeitig sind sie jetzt weniger Joint Venture-mäßig unterwegs in Europa, bauen ihre Autos bei Magna und dann bringen sie ohne Zölle nach Europa und greifen da praktisch wieder ihren China-Partner VW an auf dem Markt mit zunehmendem Erfolg. Also die Fabrik von BYD in Ungarn ist ja jetzt auch mal für BYD, da sind die ja Deutschen irgendwie außen vor, die können ja davon nichts lernen. Wenn man Batteriefabriken anschaut, dann sind die auch im Wesentlichen rein chinesisch, die in Europa Batteriezellen herstellen. Also was ist ein schönes oder ein gutes Beispiel, wie wir von Joint Ventures Kooperationen mit Chinesen für den Automarkt wieder lernen können?
Also ich glaube, dass das Beispiel XPeng vielleicht schon gut ist, ein gutes Beispiel ist. Für China. Ich bin da natürlich nicht mit drin, aber ich glaube zum Beispiel, dass die Volkswagen China Organisation davon lernt und auch versucht, diese Erfahrung wieder in die globale Organisation zurückzuspielen. Ne? Aber das ist jetzt nur vom Outside meine Wahrnehmung. Lässt sich jetzt sicherlich nicht ohne weiteres auf andere übertragen, aber ich selbst auch BMW oder Mercedes, die haben ja auch alle Entwicklungszentren in China. Also ich glaube, man muss da wirklich versuchen, um wettbewerbsfähig zu sein, sich nochmal neu zu erfinden. Ja, ein gutes Fahrt. Der Markt ist so groß, also der chinesische Markt ist so groß wie USA und Europa zusammen, dass es sich lohnt, nur für diesen Markt ein gutes Auto zu entwickeln. Ja, also
ja, verstehe.
So, und dann die Erfahrung wieder zu übertragen. Ja, das denke ich, ist der Ansatz. In Europa, also wenn es darum geht, wer da erfolgreich sein wird, also XPeng halte ich für ein sehr gutes Unternehmen. Die haben auch kulturell haben die das drauf, in Europa zu lokalisieren mit ihrem Team. BYD, Geely, das Interessante ist ja, dass viele noch gar nicht da sind. Ja, also jetzt selbst in 2026, also ganz viele von den wirklich guten chinesischen Marken sind noch gar nicht in Europa angekommen. Also wenn wir jetzt über Geely reden, Zeekr ist gerade am Start, jetzt kommt Geely mit der eigenen Marke noch mit rein, das sind Top-Marken, also Geely hat in China BYD überholt dieses Jahr, die sind top. Dann Xiaomi ist in aller Munde, warten ganz viele Leute drauf mit ihrem eigenen Ökosystem, wie der chinesische Apple sozusagen. Li Auto, auch eins der Start-up führend in China, planen alle 27, 28 noch zu kommen. Also da kommt noch eine Welle, aber es wird nicht einfach und die Ressourcen sind auch begrenzt, ne? Die guten Händler. Ich glaube halt realistisch gesehen, 3, 4, 5 gute Marken werden sich etablieren, der Rest wird dann eher wieder verschwinden.
Aber glaubst du dann, dass so ein Hersteller wie BYD dann überhaupt noch verschwinden kann, als gerade wo auch du die Händler ansprichst? BYD mit seinen, ich glaube jetzt mittlerweile über 200 Händlern auch sogar schon, die sie irgendwie als Netzwerk haben. Oder ist man damit jetzt so tief integriert, dass da dann auch niemand mehr Bock hat, das Logo vom Schaufenster wegzukratzen?
Ja, also sag nie, nie. Also BYD halte ich für einen der Gewinner. Aber ich meine, die Dinge können schnell gehen, ne? Also schnell passieren. Also jetzt BYD war im letzten Jahr im chinesischen Markt der Superstar.
Genau, also eins
und hat VW aber überholt.
Aber halt nicht.
Und dieses Jahr sind 30-40% wieder abgestürzt. Ja, also wir sind in einer Phase, ich glaube, die nächsten 5 Jahre der Automobilindustrie, ich würde das mal Hyper-Competition nennen. Ja, das ist nicht mehr normaler Preiskampf, da geht es wirklich ums Überleben. Ja, und also global. Und deswegen, also BYD hat jetzt einen guten Job gemacht in Deutschland. Die haben auch gute Produkte. Ich glaube nicht, dass da kurzfristig irgendwas passiert. Ne? Aber auch selbst Tesla, ja, also die waren der Superstar in 23, 24, ich glaube, meistverkauftes Auto in Europa. Nicht meistverkaufter EV, sondern meistverkauftes Auto in Europa. Ja. Ja, und nachdem Elon Musk dann diese Äußerungen gemacht hat, sind sie halt total abgestürzt. Ja, ich meine, in Deutschland sind sie, glaube ich, immer noch ganz gut vertreten, aber könnten wahrscheinlich noch viel erfolgreicher sein, wenn sie sich da nicht in ihrer Zielgruppe politisch so angeeckt wären. Ne? Also die Dinge können sich auch schnell wieder ändern. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass BYD schon zu den potenziellen Gewinnern gehören wird.
Mhm. Weil wir auch immer wieder am Rande die Batterie jetzt gestreift haben und ich nochmal die Batteriewerke in Europa auch angesprochen habe, siehst du irgendeine Chance, dass die Europäer sich ihrer Batteriezellfertigung bemächtigen? Ja. Also haben wir da eine Chance?
Ja, das ist, also da muss ich eine kleine Anekdote erzählen, da war ich wirklich sprachlos, weil gut, die Northvolt-Story kennen wir ja alle, das war ja so große Hoffnung für Europa, so einen europäischen CATL da jetzt aufzubauen, dass dann Europa auch wirklich eine eigene IP, eine eigene Fertigung hat und leider in sich zusammengebrochen. Ich habe es nie so richtig verstanden, warum eigentlich, aber sehr schade. Ja, und es gibt jetzt nicht wirklich einen anderen Kandidaten im Moment. Ja. Warum ich sage Anekdote, also ich hatte einen Bekannten in China, einen Unternehmer, der eine große Händlergruppe hatte, den hatte ich aus meiner Infinity-Zeit kennengelernt, paar hundert Handelsbetriebe in China, also eine der größten Gruppen in China, und den hatte ich ein bisschen aus den Augen verloren, wie ich zurück bin nach Deutschland. Und jetzt vor ein paar Monaten habe ich festgestellt, dass der plötzlich vor 5 Jahren ein Batterieunternehmen gegründet hat in China, okay. Heißt Connex. Und das hat er in 5 Jahren von 0 auf 100 Gigawatt Kapazität hochgefahren. Ja. Und also er ist im Bereich Storage, also
Speicher,
momentan noch Speicher, genau, nicht im Bereich Auto noch, ja, aber der hat da bereits in China einen Riesenanteil, kommt jetzt auch nach Europa und überall hin. Und habe ich mal versucht zu verstehen, wie hat der das gemacht? Ne? Also der hat da 4 Fabriken hochgefahren, hat jetzt 2000 Mitarbeiter in der Entwicklung, arbeitet rund um die Uhr, hat keine Ahnung von dem Thema gehabt, hat sich da komplett neu eingearbeitet. Aber das ganze Team um ihn rum, das sind alles Leute, die mit ihm 20 Jahre schon zusammenarbeiten, ne? Und das ist so einer, wenn du dem nachts um eins eine SMS schickst, hast du in 5 Minuten eine Antwort, ne? Und aber irre, ja, also völlig so. Und das ist, kann man jetzt natürlich wieder sagen, okay, China hat Subventionen und was weiß ich, hat er vielleicht auch ein paar gekriegt, ne? Aber primär gesehen ist das halt ein Vollblutunternehmer, der da mit einem irren, sagen wir mal, Willen so ein Thema aufgefahren hat und dann natürlich auch den Heimatmarkt China nutzen konnte. Ist ehrlich gesagt, ist es ein bisschen spät in Europa jetzt nochmal einen eigenen Player zu entwickeln. Es tut sich zwar noch was in der Technologie und sagen wir mal, was da abgeht in der Speicherseite in Europa ist ja jetzt auch Wahnsinn. Also es ist ja ein Riesenpotenzial jetzt auch für eine Energiepolitik jetzt sagen wir mal, die Speicher hochzufahren. Aber das ist natürlich fast alles chinesisch. Ja? Also höchstens mal ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, aber so richtige lokale Ambitionen gibt es ja auch nicht. Und wenn man sich jetzt auch die Speicher Ebene anguckt, was gibt es groß für European-based Systeme, Systemanbieter, die da kommen werden? Es gibt ein ACC.
Ja.
Der funktioniert dem Vernehmen nach ja immer noch so mittelgut, wenn überhaupt.
Ja.
Wenn das ist schon wahrscheinlich ein Euphemismus dafür.
Ja. Wie gut es ist. Also nicht signifikant.
Und dann hört es halt sofort wieder auf. Und
genau.
Das hört total ja auf. Eigentlich,
ja.
Und das ist ja die eigentliche Krux darin, dass ich meine, ja. CATL und Co. haben ja Werke hier in Europa.
Absolut.
Nicht so oft Zellwerke, sondern meist ja dann auch nur, wo die Batterien, also die Module dann zusammengesteckt werden oder was auch immer. Aber da, wo die echte, fiese, harte Wertschöpfung besteht, ist ja dann eigentlich da, wo die Zelle irgendwie, also die Materialien auf die Folie gepackt wird.
Absolut. Also das. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, ja.
Nee, und ich frage mich, müssten wir da nicht eigentlich, also kann man da noch rein in deinen Augen oder ist das ohnehin einfach durch und wir müssen deswegen auch auf Robotik gehen? Darauf wollte ich vorhin auch noch, also müssen wir da jetzt hin, weil es in dem China-Plan steht und deswegen da irgendwie halt zwanghaft Geld reinfließen muss.
Ja. Also ein Geheimnis dieser Batteriedominanz von China war jetzt nicht nur, dass sie die Technologie der Zelle sozusagen sich angeeignet haben, sondern dass sie diese vertikale Supply Chain komplett entwickelt haben. Ja, also von der Lithiumförderung gibt es ja noch ganz viele Zwischenschritte dann bis zu der Fertigung. Und das ist extrem wichtig. Ja, also ich glaube, was wir in Europa auf jeden Fall versuchen sollten, ist natürlich Zellfertigung hier nach Europa zu kriegen. Erstmal primär unabhängig, wer es macht, aber das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, ne? Weil das ein hoher Teil der Wertschöpfung und ich glaube auch, man sollte da über so Formen von reversen Joint Ventures nachdenken. Ja, also und unter Umständen ist das vielleicht sogar im Interesse von chinesischen Herstellern, ja, weil die vielleicht auch erkennen, dass wenn sie in Europa erfolgreich sein wollen, dass es vielleicht besser funktioniert mit einem lokalen Partner oder einem mehrheitlich europäischen Partner, wo sie als Minderheitspartner ihre Technologie und ihr Know-how mit reingeben, ihre Supply Chain mit reingeben und man hier einen eigenen Player hat, der dann vielleicht auch als europäischer Champion laufen kann, auch separat Listing haben kann und so weiter. Ja, also das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt nur gegeneinander. Das kann auch ein Win-Win sein. Ja, und ich bin kein Politiker, also ich kann nicht sagen, wie die Regulatorik da aussehen sollte, aber wir sollten das fördern. Nicht nur, dass Startups von null anfangen, ja, mit einem Rückstand dann von 5 oder 10 Jahren, sondern dass die halt anfangen auf einer Basis, wo wir chinesische IP oder chinesisches Know-how oder Wissen nutzen, aber dann einen europäischen Player daraus machen und weitermachen. Ja. Also das ist nicht so verkehrt, ja. Und dann entwickeln wir auch auf der Basis wieder und finden neue Dinge. Und in Europa gibt es vielleicht auch noch andere Anforderungen, ja. Also auch aus meinen Gesprächen mit einigen chinesischen Unternehmern, die ich kenne, sind die nicht abgeneigt, über solche Modelle nachzudenken. Also die denken jetzt keinesfalls so, dass sie sagen, hey, wir wollen die Welt beherrschen, die Unternehmer, ja. Also sondern die sind da auch, die verstehen das, ja, dass die Wände geopolitisch nach oben gehen, Das wird eher noch weiter nach oben gehen. Ja, also US ist sowieso abgeschottet, aber auch Europa, China werden die Wände eher weiter noch nach oben gehen. So, und da muss man einfach neue Formen der Kooperation finden, wenn man da noch mit dabei sein will. Und das bedeutet halt, einen Teil auch abzugeben oder zu teilen. Ja, also das funktioniert nicht. Ja, also wenn man nur mal Deutschland anschaut, ja, die ganzen Bereiche, wo Deutschland führend war, ja, Automobil, Robotik, industrielle Fertigung und so weiter. Das ist ja, und da ist überall jetzt China vorne mit dabei. Das kann nicht funktionieren, ne? Also da muss irgendwie, da muss es noch eine Balance geben und da muss es einen Win-Win geben. Und das müssen wir einfach aus der politischen Sicht mit einer smarten Industriepolitik fördern, ne? Also das muss eine Mischung sein aus schon, sagen wir, Eintrittshürden, aber auf der anderen Seite dann auch wieder eine gute Industriepolitik haben, Dinge fördern, Unternehmertum fördern, Kapitalmarkt fördern, etc.
Okay.
Hast du noch was gehört?
Ich sehe hier unten in deinem Skript noch die Frage mit Taiwan, aber vielleicht ist es dann doch ein bisschen zu groß für diesen Podcast, nachdem wir jetzt schon so lange gesprochen haben. Insofern fände ich es, glaube ich, gut und richtig, wenn wir zum gemütlichen Teil übergehen.
Okay. Am Ende, Daniel, haben wir ja immer beim Podcast noch das kurze Abendbild. Du erinnerst dich vielleicht noch. Und ich habe mir nochmal reingehört, was du letztes Mal gesagt hast. Deswegen bin ich gespannt, ob du auch nach all den, also nach den Jahren seit dem letzten Gespräch immer noch auf dieselben Antworten kommst wie damals. Fangen wir doch direkt an. Bist du mir immer noch das Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Streamingdienst.
Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Okay. Apple oder Google?
Apple.
Läuft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
Bauernhaus auf dem Land.
Und Auto oder Fahrrad?
Ja, da muss ich natürlich Auto sagen, ja. Auch wenn ich viel mit dem Rad unterwegs bin, ja. Also nach unserem Podcast fahre ich gleich mit dem Radl in die Stadt, ja. Also von daher.
Ja, da schau ich.
Vielleicht hart, ja.
Wenn du im Auto bist, vorne oder hinten? Nach all der Zeit in China?
Vorne.
Dennoch, okay. Ja. Du bist dann auch meistens der Fahrer, schätze ich.
Ja.
Bist du ein guter Beifahrer?
Ja, ganz gut.
Okay. In Sachen Aluhut oder Accept All, bist du mehr so datenschutzaffin oder nicht so? Liest du dir das durch, was da steht?
Nee, lese ich mir nicht durch, aber finde ich schon, hat eine Berechtigung, aber ist ein bisschen overdone in der EU. Also GDPR okay. Ist ein bisschen overdone.
Okay. In Sachen Wunsch, Adrenalinspiegel, bist du mehr Motorradfahrer oder lieber was ganz Entspanntes?
Ja, was Entspanntes.
Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Oder?
Falafel.
Ah, Steak.
Steak. Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar. Daniel, vielen Dank. Das war's auch schon. Gerne auch an dich. Vielen Dank an euch da draußen. Auch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst uns fleißig Kommentare da. Schreibt uns gerne auch eine E-Mail an podcast@magazin.de. Teilen, liken und so weiter nicht vergessen. Und ich sage nochmal vielen Dank. Vielen Dank an dich. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.